Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir sind beide Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über den tragischen Tod von One Direction Star Liam Payne. Wir fragen uns, zerbrach der Popstar an seinem frühen Ruhm? Genau das wollen wir in der heutigen Folge besprechen.
Bevor wir uns aber Liam Payne zuwenden, schauen wir wie immer, was diese Woche in der Promi-Welt sonst noch so los war.
Werbung.
88% of the work week is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com. With code RIGHTHERE24.
Bunte Spotlight.
Ja, vor allem für Prinz Harry und Herzogin Meghan lief es ja die letzten Monate nicht besonders gut. Eine negative Schlagzeile jagte die nächste. Immer wieder wurden Gerüchte um eine Ehekrise laut und vor allem die bitteren Mobbingvorwürfe gegen Meghan sorgten zuletzt für viel Drama. Aber jetzt gibt es endlich mal wieder schöne News von dem Ehepaar. Die beiden wollen nämlich einen kleinen Neustart wagen, und zwar in Portugal. Letztes Jahr waren sie für einen Kurzurlaub dort und irgendwie scheint das Land ihr Herz erobert zu haben, so dass sie sich ein neues Liebesnest gekauft haben.
Ja, und nicht irgendwo, sondern im Ort Melides, der auch die Hamptons von Portugal genannt wird. Passt natürlich perfekt zu den beiden. Denn dort befindet sich das exklusive Luxusresort Costa Terra Golf and Ocean Club. Ja, und das ist krass, weil das kann man sich wirklich wie eine eigene kleine Stadt vorstellen. In dieser kleinen Stadt gibt es 300 Luxusresidenzen, die man kaufen oder mieten kann. Und dann gibt es einen Strandclub, einen Golfplatz, einen Reitstall, natürlich ein großes Wellnesszentrum, Supermärkte, also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und ja, da haben sie zugeschlagen und zwar für rund 7,5 Millionen Euro.
Ja, du hast jetzt schon genug Gründe genannt, aber es soll noch ein paar Argumente geben, warum ausgerechnet dort. Zum einen hat Harrys Cousine Eugenie mit ihrem Mann Jack dort ebenfalls ein Haus. Man ist also wieder der Familie etwas näher. Und das ist ja etwas, was sich gerade Harry schon lange wünscht. Und auch Meghan hat in der Nähe enge Verbündete. George Clooney und Amal sind nämlich Nachbarn, von denen Meghan ja vor allem beruflich gerne mal wieder etwas profitieren möchte.
Ja, und angeblich soll Portugal auch so ein kleiner Kompromiss in der Ehe gewesen sein. Du hast es gerade schon angesprochen. Harry wünscht sich ja eigentlich nichts sehnlicher, als wieder sich mit seinem Papa Charles und seinem Bruder William zu versöhnen. Und auch, ja, wieder mehr in seiner Heimat zu sein. Er vermisst natürlich England. Und das kommt für Meghan ja aktuell so gar nicht in Frage. Und Portugal ist aber jetzt so der erste Schritt, weil man ist in Europa, das heißt, man ist näher an London, kann schnell mal in 2-3 Stunden fliegen und hat auch die gleiche Zeitzone.
Jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Thema, einem deutschen Thema. Wir hatten ja schon eine Podcast-Folge über Fußballer Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa aufgenommen. Die beiden feuern ja immer wieder die Gerüchte um ihr Eheaus an. Lisa ist ihrem Schatz ja schon länger auf Instagram entfolgt und tauchte bei kaum einem EM-Spiel auf. Sie hat ja auch immer wieder betont, dass sie als Dressurreiterin wahrgenommen werden will und nicht als Spielerfrau.
Man kann das auch gut verstehen, aber ich finde, irgendwo muss man auch mal einen Punkt machen und auch da drüber stehen. Denn als sie kürzlich sogar bei diesem emotionalen DFB-Abschiedsspiel von Thomas Müller gefehlt hat, da waren schon einige Fans verdutzt und fanden das gar nicht cool. Auch ich finde es ein bisschen komisch, weil eigentlich ist man bei so einem wichtigen Moment ja an der Seite seines Mannes. Und irgendwie scheint Thomas jetzt vielleicht auch die Nase voll zu haben. Er ist nämlich jetzt seiner Lisa auf Instagram entfolgt. Das heißt, beide folgen sich ich nicht mehr. Klar, irgendwie ist es auch nur ein Klick, es ist Social Media, aber irgendwie ist es ja schon bedeutend, wenn man dann auf seiner For You-Page auf Instagram nichts mehr von seiner Frau mitkriegt, was sie postet, was sie ja teilt. Und RTL hat Lisa Müller dann auch direkt darauf angesprochen, was sie denn dazu sagt, dass ihr Mann ihr jetzt auf Instagram entfolgt ist. Und auch da hat sie jetzt, ich würde sagen, nicht so positiv reagiert. Man könnte ja jetzt meinen, dass sie sagt, ach, wir haben irgendwie uns entschieden, wir wollen Social Media aus unserer Beziehung fernhalten. Aber nee, sie hat irgendwie nur ganz bissig geantwortet, ich bin kein Anhang und auch kein Handtäschchen von ihm. Also liebevoll klingt anders.
Ja, also auch bei mir bleiben auf jeden Fall noch jede Menge Fragezeichen zurück. Ja, diese Nachricht hat uns alle schockiert und wahrscheinlich Millionen Fanherzen gebrochen. Der ehemalige One Direction Star Liam Payne ist im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Der Popstar ist in Buenos Aires vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock gestürzt und daraufhin an seinen Verletzungen gestorben. Sein tragischer Tod ist für viele ein Rätsel und sorgt natürlich für Fassungslosigkeit und für sehr viele Spekulationen, denn fast täglich kommen neue Details ans Licht. Eins wird aber schnell klar, Liam Payne hatte leider mit sehr vielen inneren Dämonen zu kämpfen. Jetzt fragen sich natürlich alle, wie konnte es nur so weit kommen? Und genau dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und das Leben von Liam Payne beleuchten. Babsi, du hast dich zu dem Thema für unser Heft befasst. Warum war Liam Payne denn überhaupt in Buenos Aires?
Ja, der Sänger ist Ende September nach Buenos Aires gereist, und zwar wegen einem Grund. Er wollte seinen ehemaligen Bandkollegen von One Direction, Neil Horan, bei seinem Konzert unterstützen oder beziehungsweise ja, damit feiern, ihn besuchen. Und dieses Konzert war am 2. Oktober. Er hatte das vorab auch schon auf Social Media erzählt, dass der Neil besuchen will, und hatte da aber auch so ein bisschen kryptisch Zeilen verfasst, meinte so, ja, er und Neil hätten schon lange nicht mehr miteinander gesprochen und sie hätten was zu bereden und es wäre ganz wichtig. Und der ein oder andere Fan war dann schon so ein bisschen, haben die Streit oder was ist da los? Aber er hat es auch nicht wirklich aufgelöst. Und daraufhin sind auch viele Videoclips auf Social Media entstanden, wie er bei dem Konzert ist, wie er da mitfeiert, wie er sich mit Fans zeigt, Selfies schießt. Also er war gut drauf. Und er war auch nicht alleine in Buenos Aires, sondern wurde von seiner Freundin, der Influencerin Kate Cassidy, begleitet. Die sind ungefähr seit rund einem Jahr zusammen. Das Paar verbrachte knapp 2 Wochen in Buenos Aires und hat sich auch wirklich fast täglich auf Social Media gepostet, in Bikini, Bademode, gut drauf, sie genießen ihren Urlaub. Also wirklich, man hatte das Gefühl, die haben eine gute Zeit. Und dann, am 14. Oktober, 2 Tage vor seinem Tod, ist seine Freundin dann plötzlich aber schon abgereist, wieder nach Hause, nach Florida, aber ohne Liam. Ja, und dann haben sich natürlich alle gefragt, warum reist sie 2 Tage vorher ab? Haben die sich gestritten? Sie hat danach auf Social Media gesagt, eigentlich wollten Liam und sie nur 5 Tage in Buenos Aires bleiben, aber daraus sind dann 2 Wochen geworden und es ist ihr dann einfach zu viel geworden. Sie wollte wieder nach Hause, in ihr eigenes Bett und ja, hatte einfach genug davon.
Okay, also die Freundin ist abgereist, aber dann hatte man das Gefühl, es ging alles sehr schnell bergab. Was genau wissen wir denn vom Tag des Todes?
Also er hatte ja ein Zimmer in dem Luxushotel Casa Sur. Das ist in einem sehr exklusiven Viertel Palermo in Buenos Aires, wo ja ganz viele schicke Restaurants und Bars sind und Clubs. Und man weiß, davon gibt es auch Fotos und Videoaufnahmen, dass er einige Stunden vor seinem Tod in der Lobby immer wieder war vom Hotel. Also er saß da, hat an seinem Laptop rumgetippt, wirkte irgendwie nervös, ist immer wieder aufgestanden, hat sich dann auch laut Augenzeugen mit einer Frau dort gestritten. Und auch die Hotelmitarbeiter haben im Nachhinein gesagt, er war leicht aggressiv, er wirkte auch alkoholisiert. Und was besonders krass ist, wirklich kurz vor seinem Tod, sein Tod war am Mittwoch kurz nach 17 Uhr, also dortige Zeit, hat ein Hotelmitarbeiter schon den Rettungsdienst und die Polizei gerufen, weil ein Gast, und damit war Liam gemeint, stark unter Drogen- und Alkoholeinfluss stünde und sie sich alle Sorgen um sein Leben machen würden. Und er soll dann wirklich sehr aggressiv geworden sein. Anscheinend hätte er dann auch seinen Laptop komplett in der Hotellobby zerschmettert, dass ein Hotelmitarbeiter ihn dann auch auf sein Zimmer begleitet hätte. Ja, um 17 Uhr hörte man dann irgendwie nur einen Knall und er ist vom Balkon hinuntergestürzt. Und dann natürlich, wie du es ja auch schon am Anfang gesagt hast, direkt an seinen Verletzungen gestorben. Und im Nachgang sind dann auch Fotos veröffentlicht worden von Liams Hotelzimmer. Und ja, das Hotelzimmer Wohnzimmer war auch komplett verwüstet. Also der Fernseher war zerstört und wirklich alles war übersät mit weißem Pulver, Alufolie, Medikamenten. Ja, also es war so ein bisschen komisch und laut der Staatsanwaltschaft wurden auch Rauschmittel und Alkohol im Zimmer gefunden. Und außerdem kam jetzt noch heraus, dass er vorher zwei Escort-Damen auf seinem Zimmer hatte. Aber die sind dann auch schon ja, frühzeitig wieder abgehauen, weil Liam die beiden anscheinend nicht bezahlen wollte.
Ja, wir haben jetzt schon gehört, es deuteten viele Anzeichen darauf hin, dass er unter Drogen stand. Wurden die denn jetzt schon nachgewiesen im Blut?
Es gibt jetzt erste toxikologische Tests und die haben ergeben, dass in seinem Blut rosa Kokain nachgewiesen wurde. Das ist ein Drogencocktail. Unter anderem ist in diesem Mix drin Ketamin, Methamphetamin und MDMA. Aber die toxikologischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Also eine komplette Autopsie gibt's noch nicht.
Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, war es ein Unfall oder Suizid?
Ja, das ist auch immer ein ganz, ganz heikles Thema. Viele in den Medien, vor allem Psychologen, waren ja immer davor, schon von Suizid zu sprechen. Das verbreitet sich ja dann auch immer schnell und ist gerade für Leute, die vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, nicht so leicht und könnte vielleicht auch nochmal ein Auslöser sein. Letztlich ist es so, es ist noch nicht klar, ob es ein Unfall ist oder Suizid. Aber die Staatsanwaltschaft hat bekannt gegeben, dass der Vorfall als zweifelhafter Tod untersucht wird. Also sie können einfach noch nichts ausschließen. Und es gab jetzt auch schon einen vorläufigen Obduktionsbericht, der dann gesagt hat, dass Liam Payne an einem Polytrauma gestorben ist. Also das sind einfach mehrere lebensbedrohliche Verletzungen an verschiedenen Körperregionen und an inneren sowie äußeren Blutungen. Und was natürlich auch nochmal so ein Hinweis sein könnte, aber ist vielleicht auch zu spekulativ, die Staatsanwaltschaft gehe angesichts der Position der Leiche und den Verletzungen auch davon aus, dass der Sänger nicht versucht hat, sich vor dem Sturz zu schützen, weil man kennt, also was heißt man kennt es, das ist blöd gesagt, aber wenn man fällt, manchmal hat man ja dann so einen automatischen Reflex, dass man sich irgendwie versucht, mit den Händen abzustürzen oder so und das wäre bei ihm nicht gewesen und deswegen wird auch vermutet, dass er sich wirklich in einem halb- oder völligen Bewusstlosigkeitszustand befunden hat. Vielleicht wegen der Drogen und dem Alkohol.
Wir haben es jetzt auch schon am Anfang gesagt, es gibt viele Spekulationen. Viele haben natürlich jetzt vor allem auf Social Media schon ihre Vermutungen geteilt beziehungsweise entdecken überall mögliche Hinweise dafür, wie schlecht es um Liam stand oder was auf einen Suizid hinweisen könnte. Und ja, gerade in den letzten Monaten gab es ja auch eher nur negative Schlagzeilen über Liam. Unter anderem wurde er laut der britischen Zeitung Daily Mail auch nur wenige Tage zuvor von seinem Musiklabel gekickt. Was wird denn noch so spekuliert?
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Also in den letzten Monaten hat Liam Payne auch ganz oft sehr verwirrende Posts gemacht. Also die Fans haben sich Sorgen gemacht, hatten schon das Gefühl, vielleicht nimmt er wieder Drogen, vielleicht trinkt er zu viel. Es lief musikalisch auch irgendwie nicht mehr so richtig. Und vor allem seine Ex-Verlobte Maya Henry spielt eine große Rolle. Die beiden haben eine ja, sehr toxische On-Off-Beziehung geführt über mehrere Jahre lang. Und Maya Henry hat wirklich gerade die letzten Wochen vor seinem Tod richtig über Liam Payne ausgepackt. Sie hat ein Buch geschrieben und dieses Buch basiert auf eigenen Erfahrungen. Und in diesem Buch geht es eigentlich genau um eine toxische Beziehung, um eine junge Frau, die einen Popstar kennenlernt, der dem Alkoholismus verfällt, der gewalttätig wird. Und ja, da ist natürlich klar, dass sie da so über ihre Erfahrungen mit Liam spricht und sie hat dann auch Interviews gegeben und war unter anderem in einem Podcast und sie hat verraten, dass Liam Payne immer wieder offen über den Tod gesprochen hat und sogar mit dem Tod gespielt hätte. Er hätte immer wieder gesagt, ich werde sterben, ich werde bald sterben, mir geht es nicht gut. Er hat sogar ihre Mutter angerufen, nachdem sie sich zum Beispiel getrennt hat. Maya soll sich unbedingt bei mir melden. Ich glaube, ich bin nicht mehr lange da. Also hat auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ein schlechtes Gewissen aufgebaut, aber ja, es war so ein bisschen weird. Und was besonders für ja viel Spekulation natürlich jetzt sorgt, eine Woche vor Liam Paynes Tod hat die Sängerin hat Maya Henry ihrem Ex Anwaltspost geschickt. Und zwar hat sie eine Unterlassungsverfügung ausgestellt, weil sie behauptet, er würde sie stalken. Er würde sie kontaktieren mit neuen E-Mails, mit neuen iCloud-Accounts und würde sie einfach nicht in Ruhe lassen.
Also wir hören raus, es gab eine Negativentwicklung kurz vor seinem Tod in seinem Leben. Aber wir stellen uns hier ja vor allem die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und dafür würde ich auch gerne nochmal zurückblicken. Wie und wann veränderte sich das Leben von Liam Payne denn?
Ja, mit gerade mal 16 Jahren nahm Liam Payne bei der britischen Castingshow X-Factor teil. Das ist ja ein Riesending damals gewesen in England. Da wurden ja auch Stars wie Leona Lewis zum Beispiel geschaffen. Und er war da eigentlich erst als Solokünstler unterwegs. Aber wie das in so Castingshows ist, die machen ja auch manchmal aus verschiedenen Künstlern dann eine Band. In seinem Fall war das auch so. Es wurde die Boyband One Direction gegründet mit, ich glaube, die kennst du unter anderem auch, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik. Und obwohl die Jungs nicht gewonnen haben, haben sie alle Herzen im Sturm erobert und wurden dann über Nacht zu Weltstars und Teenie-Idol. Also sie haben wirklich eine ganze Generation geprägt. Und sie hatten ja so viele Hits wie zum Beispiel What Makes You Beautiful oder Perfect. Also es waren so typische Teenie-Herzschmerz-Liebes-Songs.
Ich habe mich da auch in die ein oder andere Situation reingesteigert, weiß ich noch.
Mit so guter Laune. Und dann haben die auch immer so lustig getanzt und hatten so mega amüsante Musikvideos. Und ja, die Band hat dann wirklich mehr als 70 Millionen Alben verkauft, weltweit die größten Stadien gefüllt. Und man kann schon sagen, so nach den Backstreet Boys oder auch nach Take That waren sie so die neue erfolgreichste Boyband überhaupt. Und 2016 kam es aber dann doch zur Trennung, wie das halt meistens ist bei solchen Bands. Und zwar haben sie so gesagt, ja, es ist kein endgültiges Aus, es ist ein vorläufiges Aus. Sie brauchen jetzt erstmal eine Pause von diesem ganzen Stress und wollen auf jeden Fall in Zukunft halt wieder zusammenarbeiten. Sie wollten, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, nicht alle Herzen der Teenie-Mädels brechen.
Über Nacht zum Weltstar werden, darauf muss man auch erstmal klarkommen. Wie war das denn für Liam Payne? War während seiner Zeit bei One Direction alles gut?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das muss ich auch sagen, fand ich eigentlich immer ganz cool von ihm, weil er als einziger von der Band immer sehr offen über die Schattenseiten des Erfolgs gesprochen hat. Also er hat wirklich von früh an in Interviews erzählt, wie schwierig das ist, mit diesem verbundenen Druck immer zu performen. Dann wäre es auch so gewesen, das kennt man ja, in so Bands kriegt ja jeder oft eine Rolle zugeteilt. Entweder vom Management oder vielleicht auch von der Öffentlichkeit. Und er war immer so der Vernünftige, der Bodenständige, der Nette. Dann gab es natürlich ja Harry Styles, der so der Mädchenschwarm war. Neil irgendwie auch, der süße Blonde. Zayn war so ein bisschen der Mysteriöse. Also jeder hatte ja so seine Rolle. Und er hatte diese vernünftige Rolle und die hat ihm aber gar nicht so gut gefallen. Also er meinte auch mal in einem Interview, er war nämlich einer der mit 16, 17 noch gar keinen Alkohol getrunken hat. Und umso mehr hat das Management sich auch immer so auf ihn verlassen. Also wenn die zum Beispiel auf Tournee waren und in irgendeinem Hotelzimmer waren und dann war eine wilde Party, Matratzen wurden aus dem Fenster geworfen, Tausende von Fans haben geschrien, dann hätte das Management ihn immer angerufen und gesagt, hey, du musst da jetzt für Ordnung sorgen, du musst es regeln. Und ich meine, er war halt auch erst so 17 Jahre alt, ne? Also du kannst halt auch einem 17-Jährigen nicht so eine Verantwortung mitgeben. Und dann war es zum Beispiel auch so, dass er so ein bisschen damit zu kämpfen hatte, dass er halt nicht der Mädchenschwarm schlechthin war, weil ihn halt alle immer eher nur so nett und lieb fanden. Und da meinte er auch mal, ja, wenn du im Stadion bist und die wenigsten Schreie abbekommst von den ganzen Mädchen, dann denkst du dir auch, das sind wirklich jetzt seine Worte, scheiße, was soll das? Ne? Was mache ich falsch? Sehe ich nicht richtig aus? Bin ich nicht Bad Boy genug? Ja, also das war schon mal sowas, womit er immer zu kämpfen hatte. Und er hat aber auch wirklich immer wieder erzählt, dass er mit seiner mentalen Gesundheit kämpft. Und hat auch in einem Podcast, der heißt The Diary of a CEO, von seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit erzählt. Damals sagte er, er sei am absoluten Tiefpunkt gewesen. Er hätte auch Suizidgedanken gehabt und hat dann sowas gesagt, ja, es gibt Dinge, die sind so schlimm, da werde ich nie drüber sprechen und niemand hätte gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich geht. Also da hat man sich schon Sorgen gemacht, aber er hat auch offen erzählt, dass er für 100 Tage in einer Klinik war, um wieder ja clean zu werden und da war er noch ganz stolz drauf, dass er das geschafft hat und ja, danach hat er aber dann immer wieder Rückfälle halt leider gehabt.
Ja, es klingt ja eigentlich so, als wäre er wieder auf dem richtigen Weg gewesen. Aber wie lief es denn beruflich? Weil ich meine, seine Kollegen wie Harry Styles, die sind ja mega durch die Decke gegangen.
Das stimmt. An diesen Erfolg konnte er leider nicht anknüpfen. Also er hat nach dem Aus von One Direction seine Debütsingle Strip That Down veröffentlicht. Und die war auch wirklich sehr erfolgreich. Also ich glaube, das war noch so ein bisschen der Hype auch von One Direction, weil es so kurz danach war. Und dann hat er aber auch nur ein Album veröffentlicht, LP One. Und das lief nicht so gut. Also es war schon erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, wie es sich, glaube ich, auch so das Label erwartet hatte. Und danach hat er eigentlich gesagt, er arbeitet an einem zweiten Album. Aber das ist eigentlich nie erschienen, sondern nur eine Single daraus. Die hieß Teardrops. Und die war leider überhaupt nicht erfolgreich. Also es hätte besser laufen können. Gerade, glaube ich, so in den letzten Monaten haben halt auch irgendwie alle gedacht, da kommt jetzt mal wieder neue Musik, aber irgendwie kam halt nicht wirklich was Neues.
Und in seinem Privatleben war ja auch immer wieder ganz schön viel los. Wir haben schon von seiner Ex-Freundin gehört. Was hat ihn da noch beschäftigt?
Das ist echt schwierig, weil ich habe es auch jetzt wieder so in anderen Medien gelesen, wie viele geschrieben haben, er hätte eine Freundin nach der anderen gehabt und er konnte nicht treu bleiben. Ja, er hatte verschiedene Beziehungen, vor allem natürlich immer mit schönen Frauen, Models und Influencerinnen. Unter anderem auch mit Naomi Campbell. Wurde zwar nie offiziell bestätigt, aber viele Leute aus dem Umfeld haben es offiziell bekannt gegeben. Aber er war halt auch ein Popstar. Das darf man ja nicht vergessen. Harry Styles hat auch eine Freundin nach der anderen. Genauso wie Leonardo DiCaprio und Co. Also wenn du halt ein berühmter, gut aussehender, erfolgreicher, reicher Typ bist, hast du halt auch oft viele wechselnde Beziehungen. Also ich finde, dafür kann man ihn nicht so judgen. Ja, also seine, würde ich sagen, gesündeste Beziehung hatte er mit der Sängerin Cheryl Cole. Die ist in England auch ein Riesenstar. Mit der war er von 2015 bis 2018 zusammen. Und mit der hat er auch einen Sohn namens Bear. Und Cheryl hat auch immer wieder erzählt, auch nach der Trennung, dass Liam wirklich ein super Papa war. Und Liam hat auch immer wieder darüber geredet, dass sein Sohn so sein Ein und Alles ist. Und er will immer in seinem Leben sein. Er sieht ihn jede Woche 2 bis 3 Mal. Also ich glaube, das war eigentlich eine sehr, sehr gute Beziehung. Und danach ist er mit seiner Freundin Maya Henry zusammengekommen. Das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, wo es ja jetzt so viel Drama gab. Und das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Beziehung. On-off bis 2022. Die beiden waren verlobt, haben sich getrennt, sind wieder zusammengekommen, haben wieder ihre Verlobung gefeiert. Ganz viel Drama, ganz viel Streit. Und ja, dann gab es paar Influencerinnen und Models dazwischen. Und bis zu seinem Tod war er ja mit Model Kate Cassidy zusammen. Aber mit seiner Familie hatte er zum Beispiel ein ganz enges Verhältnis und gutes Verhältnis. Also er hat die regelmäßig gesehen. Die haben auch ganz herzzerreißende Statements veröffentlicht. Und ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Der Vater ist ja dann auch direkt nach Buenos Aires gereist und hat sich die Gedenkstätte angeguckt, die die Fans gemacht haben mit ganz vielen Fotos und Kerzen. Und ja, es war wirklich sehr, sehr traurig.
Ja, ich höre so raus, es gab sehr viel Gutes in seinem Leben mit seinem Sohn und seiner Familie, aber eben auch Schlechtes mit seinen Drogenproblemen und der dramatischen Ex-Beziehung sozusagen. Aber nichtsdestotrotz ist seine Geschichte die eines schnellen Erfolgs, psychischen Problemen, Suchtverhalten, Absturz. Und es ist ja leider eine Geschichte, die wir irgendwie schon 100-fach gehört haben. Immer wieder verlieren sich junge Stars in Alkohol und Drogen und sterben viel zu früh. Ich denke da zum Beispiel an Amy Winehouse oder auch Kurt Cobain. Die kämpften mit ähnlichen Schicksalen. Und am Ende denkt man immer, sind die Stars alle an ihrem Ruhm zerbrochen? Du hast diesbezüglich auch mit einem Psychologen gesprochen, mit Borwin Bandelow. Was sagt er denn dazu?
Das ist sehr spannend. Er hat nämlich sogar ein Buch genau über dieses Thema geschrieben. Und er sagt, nein, das ist eine falsche Aussage, die immer alle sagen, dass solche Leute nur an ihrer Karriere, an ihrem Ruhm zerbrechen. Wenn man sich die Lebensgeschichten dieser Menschen anschaut, dann sieht man, dass diese Menschen alle von Kindheit an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden. Und aufgrund dieser Störung haben sie einen Mangel an Endorphinen. Und sie versuchen, diesen Mangel halt immer auszugleichen. Unter anderem halt mit Drogen, mit Alkohol, mit viel Sex. Und er sagt auch, gerade solche Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung sind prädestiniert dazu, Popstars zu werden. Weil sie halt diesen Ausgleich suchen. Das ist ja klar, wenn man auf der Bühne steht, bejubelt wird, das löst ein Glücksgefühl aus und die sehnen sich danach. Also das ist wirklich, das ganze Leben ist so eine Jagd nach Endorphinen.
Und sagt er, ob das junge Alter eine große Rolle dabei gespielt hat?
Das finde ich auch wieder sehr spannend. Er sagt nämlich, dass gerade die Jahre zwischen 27 und Anfang 30 besonders kritisch sind. Also Liam war 31 und er meinte, in diesem Zeitraum tritt diese Persönlichkeitsstörung besonders stark auf und die Leute sehen sich noch mehr nach diesem Ausgleich von Endorphinen und stürzen halt dann, ja, nochmal stärker ab mit Drogen und Alkohol. Und deswegen wäre es so wichtig, dass man gerade in dieser Zeit eigentlich ja für diese Person da ist, weil nach diesem Alter, also wenn man dann wieder, keine Ahnung, 35, 36 ist, dann könnte man das alles besser handhaben. Da hat er zum Beispiel auch ein Beispiel genannt mit Robbie Williams, weil Robbie Williams hatte ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, genau in dieser Alterszeit. Und danach hat er sich ja gefangen. Und Amy Winehouse war 27 zum Beispiel, Kurt Cobain war 27. Also das passt irgendwie schon alles.
Wie kann man denn für Leute da sein, die unter der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden?
Ja, da meinte er, dass es sehr, sehr schwierig ist und er kann da auch keine klare Aussage treffen, weil das Einzige, was hilft, ist eine Rehab, eine Entzugsklinik, dass solche Leute wirklich ja ganz clean werden, lange unterstützt werden, auch von Therapeuten und Coaches. Nur es ist halt sehr schwierig, Leute dazu zu zwingen, weil Leute können sich ja immer wieder selbst entlassen, wenn sie über 18 sind und da hast du halt einfach keine Chance.
Du hast jetzt gerade schon Robbie Williams erwähnt und er war ja auch einer von denjenigen, die sich nach Liams Tod geäußert haben und auch nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, wie schwierig und gefährlich die Branche ist und dass man diese Leute ja auch schützen muss. Glaubst du, da passiert jetzt ein Umdenken?
Also ich glaube eigentlich nicht, dass ein wirkliches Umdenken passiert, weil dieses Business ist geldgetrieben, das war es schon immer da wird sich auch nicht viel verändern. Aber was ich mir schon vorstellen könnte, das ist ja auch in den letzten Jahren schon ein bisschen passiert, dass dieses Thema mentale Gesundheit immer eine größere Rolle spielt, immer mehr Stars öffnen sich auch dazu und singen darüber, sprechen darüber, ziehen sich zurück. Also ich glaube, es ist schon nochmal so ein Thema, was jetzt kein Tabuthema mehr ist. Aber ob die Musikbranche da jetzt was verändern wird, schwierig. Das Einzige, was ich ganz cool finde, es gibt jetzt schon eine Petition, die wurde in England gestartet. Und zwar beinhaltet diese Petition, dass verschiedene Regeln eingehalten werden sollen und dass unter anderem halt Talente nicht mehr unter 18 Jahren arbeiten dürfen. Weil gerade in diesen Castingshows kennt man ja, da starten die ganzen Leute ja mit 14, 15, 16 schon durch. Und wie wir es jetzt auch schon gemerkt haben, mit 15, 16 ist man sowas, diesem ganzen Druck ja noch gar nicht gewachsen. Also stell dir vor, mit 16 hast du auf einmal schon irgendwie 10 Millionen Euro auf deinem Konto, kannst jede Frau haben, die du willst, bist in den geilsten Luxushotel. Schwierig, das irgendwie so ein bisschen zu handhaben.
Es ist jetzt vor allem seine Familie und vor allem seinen Sohn, die stark sein müssen. Und wir hoffen natürlich, dass sie es schaffen, vor allem die guten Zeiten mit Liam in Erinnerung zu behalten. Und damit auch an dich, liebe Babsi, einen ganz herzlichen Dank, dass du uns einen tieferen Einblick in die Geschichte von Liam Payne gegeben hast. Wir hoffen, dass sich so tragische Geschichten nicht wiederholen.
Werbung.
Stars und Sterne.
Moderatorin Caroline Beil muss gerade besonders verletzende Nachrichten von ihrem Ex Philipp Sattler verkraften. Unter anderem ist er nur wenige Monate nach ihrem offiziellen Eheaus schon wieder frisch verliebt. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, ob sie jetzt dabei unterstützen, in Krisen stark zu bleiben. Caroline Beil wird am 4. November 58 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Skorpion. Und über die heißt es generell, sind sie verliebt, vergessen sie schnell mal, dass sie einen giftigen Stachel besitzen. Denn verliebt sind sie bedingungslos treu und hingebungsvoll. Kein Wunder also, dass Caroline Beil während ihrer Ehe mit Zahnarzt Philipp Sattler hingenommen hat, dass er mit seiner Praxis nicht so einfach in ihre Wahlheimat Berlin umziehen kann. So pendelt er nämlich während der gesamten Beziehung zwischen seiner Zahnarztpraxis im nordrhein-westfälischen Mahl und der Hauptstadt. Wohl in dem Wissen, dass Caroline Beil sich unter der Woche dann ganz alleine um die gemeinsame 7-jährige Tochter Ava kümmern muss. Ob die heißen News ihres Ex-Mannes jetzt also Caroline Beils Giftstachel wieder zum Leben erwecken? Auf Instagram verkündete Philipp Sattler nämlich im September, dass er sich freue, ab Oktober seiner Berufung in Berlin nachgehen zu können. Und wie Bunte jetzt erfuhr, könnte dafür nun auch noch eine andere Frau der Grund sein. Philipp Sattler ist inzwischen wieder in festen Händen. Seine neue Liebe ist eine erfolgreiche PR-Beraterin aus Berlin. Können die Sterne der Skorpion-Dame nun also Beistand leisten? Glücklicherweise ist vor allem die Kraft des Mondes Ende Oktober nicht zu unterschätzen. Von Menschen mit Sternzeichen von Skorpionen kann sie die körperliche und seelische Widerstandskraft dann intensiv stärken. Wenn sie also die Zeit des Mondes nutzen und vor allem nachts die Augen geschlossen halten, werden Skorpione am Tag wissen, wie unbesiegbar sie alleine sind. Einen kosmischen Tipp haben wir auch diese Woche. So bedingungslos, wie Sie lieben Skorpion, so erbittert hassen Sie auch. Lassen Sie sich jetzt von diesen negativen Gefühlen nicht auffressen, sondern üben sich in Gleichgültigkeit. Einen kosmischen Tipp haben wir auch diese Woche. So bedingungslos, wie du liebst Skorpion, so erbittert hast du auch. Lass dich jetzt von diesen negativen Gefühlen nicht auffressen, sondern übe dich in Gleichgültigkeit. Denn nur wenn ein unehrlicher Ex-Partner in die Sphären der Bedeutungslosigkeit verbannt ist, kann er auch keinen Schaden mehr anrichten. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Ja, und hinterlasst unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grün statt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört rein.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.